kann nur sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich gesund bin und dass ich wirklich das Glück habe, dass es mir und meiner Familie zum Großteil gut geht. Und dass ich dann sogar noch den Beruf ausüben darf, das ist keine Selbstverständlichkeit.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Ja, liebe Clubfans, es ist soweit. Die erste Folge von Einmal immer, der FCM-Podcast. Wie versprochen, wir legen los und wir legen mit einem sehr prominenten Gast los. Bei uns zu Gast unser Cheftrainer Christian Tietz. Grüß dich, Chris.
Hallo, grüß dich, Manu.
So, wir wollen natürlich genau das liefern, was vorher auch angekündigt war. Hintergründe auf der einen Seite, aber natürlich auch ein einfach sehr schönes Gespräch führen. Was sich natürlich gerade aufdrängt, die Saison hat begonnen und die ersten Spieltage sind gespielt. Wie hast du denn den Eindruck gehabt, welchen Eindruck hast du denn von den Neuzugängen und auch von der Mannschaft im Allgemeinen?
Insgesamt, dass wir uns als Team wirklich sehr bis dato sehr gut gefunden haben. Die Mannschaft, dass eine gewisse Homogenität, aber vor allen Dingen auch eines sehr stark mit ausgerichtet, was wichtig ist für Leistungsfußball, dass wir eine Leistungsbereitschaft, einen Konkurrenzkampf im Team drin haben. Und dazu haben natürlich auch die Neuzugänge beigetragen, weil es ist wie ein Stück weg frisches Blut, neue Impulse. Die Jungs bringen halt auch dieses Element der Mentalität, der sich jetzt auch erstmal wieder neu beweisen, weiterentwickeln wollen, mit rein. Und wir haben in der Transferperiode jetzt auch schon ein Stück weg das erste Mal uns anders bewegen können, was mit zusammenhängt, dass wir jetzt als Verein auch schon im dritten Jahr in der zweiten Liga spielen, aber dass wir auch den einen oder anderen Transfer von uns weg hatten gegen Ablösebereich, sodass wir uns da leichter getan haben. Aber insgesamt hat sich die Mannschaft bis jetzt sehr, sehr vernünftig angetan.
Was ist bei euch denn wichtig, für euch denn wichtig, wenn ihr neue Spieler verpflichtet? Worauf achtet ihr besonders?
Das ist eigentlich ein umfangreicher Bereich. Also zunächst mal geht's im allerersten Blick um die sportlichen Komponenten. Und die sind auf dem Positionsprofil natürlich sehr differenziert. Wenn wir jetzt über einen Innenverteidiger zum Beispiel sprechen, dann wäre ja das Positionsprofil, dass er eine gute Drehbewegung hat im Andre, dass er da schnell ist, dass er ein Kopfballspiel hat, nicht nur in der Box, in der Verteidigung, sondern auch aus dem Spiel heraus, im Rückwärtslauf, dass er eine Ballmitnahme hat, dass er einen ersten Kontakt mit hat, dass er eine Passvariabilität mit hat und noch durchaus weitere Komponenten. Ich erkläre das nur, weil zum Beispiel beim Außenbahnstürmer wäre es dann, da wäre das Merkmal, dass er einen ersten Kontakt im höchsten Tempo hat, ins Dribbling reinging, dass ein Findenreichtum hat. Also man sieht, wie differenziert die Profile an sich auf den Positionen sind. Das ist so für uns das erste Merkmal. Wir haben für uns einen Profilkatalog diesbezüglich. Und wenn wir dann etwas sportlich Interessantes sehen, dann geht es ja in dieses tiefe, intensive Scouting rein. Dann werden die Spieler zunächst mal über Videoscouting angesehen. Dann geht es in das Live-Spiel-Scouting rein und dann geht es in den Aspekt, der sehr wichtig ist, aber der oftmals sehr schwierig herauszufinden ist, geht es auch um Charaktermerkmale. Was für eine Willenseigenschaft hat ein Spieler, was für eine Trainingsmentalität hat er, was für eine Mentalität sich in eine Mannschaft zu integrieren hat er, wie stark ist sein Egoismus ausgeprägt, der wichtig ist für einen Fußballspieler, aber kann er den auch zielführend in die Mannschaft einbringen, wie ist seine Sozialkompetenz, wie ist insgesamt zu seinem Verhalten innerhalb einer Gruppe, ist es ein Spieler, der Führungsspieler ist aufgrund seiner Rhetorik, seiner Sozialkompetenz, ist es jemand aufgrund seiner Körperlichkeit oder seiner fußballerischen Qualität oder ist es jemand, der sich als Spieler in der Mannschaft eingliedert und einreiht und mitgeht in einem Team. Also sehr, sehr unterschiedlich und auch sehr schwer herauszufinden, weil du hast dann die Gespräche, klar, du führst dann auch Gespräche mit Freunden, Verwandten, du informierst dich bei Mannschaftskollegen oder auch bei ehemaligen Trainern, aber dieses Bild so genau herauskristallisieren ist das Schwierigste, was es im Fußball gibt. Richtig klar, weiß man es immer erst, wenn er da ist. Und dann kommt noch eine Komponente mit dazu, die wir gar nicht unterschätzen dürfen. Je nachdem, wenn wir keine deutschsprachigen Spieler verpflichten, wenn Spieler aus dem Ausland sind, dann geht es um die Sprache, was ein wichtiges Element ist. Wir kommunizieren hier sehr oft auch über Englisch, aber kann der Spieler auch Englisch? Und dann hat man einen Spieler unter anderem schon aus einem anderen Kontinent. Für den kommen die Umstellungsmerkmale hier mit dazu, sei es vom Klima, sei es vom Essen, sei es von der Mentalität, von dem Humor der Menschen, dann ist er von seinen Freunden, von seinem gewohnten Umfeld getrennt. Also es sind schon mehrere Dinge, die zu beachten sind.
Ja, die Saison hat ja gerade begonnen. Die Vorbereitung war diesmal mit 7 Wochen richtig lang auch. Gibt es aus deiner Sicht eine Überraschung auch bei den Spielern? Irgendwas, was so eingetroffen ist, was du nicht erwartet hättest?
Überraschung gibt es immer aus der Normalität, aber für mich sind es dann gar keine Überraschungen, für viele drumherum, weil ich gehe immer in eine Saisonvorbereitung rein und weiß, dass das Spieler Entwicklungspotenzial haben und Spieler, die oftmals dann auch Dinge zeigen, weil sie auch Chancen wahrnehmen, die sich in der Vorbereitung anbieten, weil du beginnst in dem Moment bei Null, die Mannschaft kristallisiert sich erstmal heraus, jeder hat die Chance, sich dementsprechend einzubringen. Und bei uns war es, dass wir uns auf der Stürmer- und auf der Außenverteidigerposition verändert haben. Für die Außenwahrnehmung wäre es eine Veränderung gewesen, weil wir dann auch Spieler zugeholt haben, die in einem anderen Schnelligkeitsprofil, in einem anderen Ausdauerprofil mit reinkommen, die sich da anders mit einbringen. Aber das waren jetzt für mich nicht die typischen Überraschungen, weil man oftmals wusste, dass sie sich dementsprechend entwickeln, weil man die Spieler verpflichtet hat. Aber ich glaube, was wir für viele so ein Stück weg etwas war, waren die beiden jungen Spieler, ob es jetzt Livan oder Abu war, die erst während der Saisonvorbereitung mit dazugestoßen sind und wo die Einschätzung der Spieler nicht ganz so klar war. Und die beiden haben sich bis dato gut eingebracht und haben auch sich hier schnell an das Spieltempo angeglichen. Insgesamt bin ich aber zufrieden, wie sich die meisten einbringen und wie es vor allen Dingen nach wie vor, und das war für uns ein wichtiger Aspekt, wir diese Leistungsbereitschaft im Training, diesen Willen, sich weiterzuentwickeln, sehr gut vertreten haben.
Ja, wenn man auf die zweite Liga schaut, das ist ja ein Phänomen schon zu DSF-Zeiten. Damals war es die beste zweite Liga aller Zeiten. Auch dieses Mal könnte man wieder sagen, die beste Liga aller Zeiten, die zweite Liga. Der 1. FC Köln ist diesmal dazugekommen. Wie siehst du die zweite Liga jetzt insgesamt aufgestellt und was reizt dich besonders an dieser Liga?
Also ich würde nicht mit der Aussage kommen, die beste zweite Liga aller Zeiten, weil das sagen wir so gefühlt die letzten Jahre vor jeder Saison. Ich würde sagen, dass wir eine zweite Bundesliga haben, die international betrachtet auf einem enorm hohen Niveau ist und halt in vielen Ländern ein Erstliganiveau hat. Und du eine hohe Leistungsdichte drin hast und mittlerweile ist so, ist egal, ob die Vereine aus der ersten Bundesliga runterkommen oder von der dritten Liga hochkommen, eine enorm enge Leistungsdichte haben, wo gefühlt jeder jeden schlagen kann. Und das macht diese Liga so interessant. Das macht sie aus dem Grund interessant, wenn du eine Ausgeglichenheit in der Leistungsdichte hast, weil jedes Spiel ein Stück weg offen ist, bedeutet aber nicht gleich, dass die Mannschaften, die zum Beispiel runterkommen, oder dass die eine Minderqualität haben, sondern es ist in der Liga so schwer, weil es so ausgeglichen ist. Und weil auch Mannschaften, die schon lange Zeit in der Liga drin sind, eine hohe Stabilität, eine hohe Physis, eine Taktdisziplin mit reinbringen.
Wir wollen natürlich in diesem Podcast vor allem auch eins liefern, das sind Hintergründe. Deshalb ist es für uns auch ganz spannend, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Trainingsarbeit schauen. Ist es ja so, dass in der allgemeinen Wahrnehmung häufig nur festgestellt wird, das ist der Staff, so groß ist der Staff, aber viele wissen gar nicht so genau, wer was im Staff macht. Interessant für uns dann natürlich, vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick auch in die Trainingsarbeit geben, wie so ein Alltag auch aussieht bei euch im Trainerteam. Ihr seid ja sehr eng beieinander, jeder hat ja so seine spezielle Aufgabe auch und trotzdem fügt sich ja vieles auch ineinander. Kannst du uns ja gerne mal mitnehmen, wer so was genau macht und vor allem, wenn du jetzt morgens zum Beispiel dann ins Büro kommst, wie so der Alltag eures Trainerteams und dein Alltag auch ausschaut.
Also da wir haben ja mit Andi Schumacher einen Trainer, der für die Offensivstandards und für die Stürmer mitverantwortlich ist. Wir haben mit Janik Kirchenkamp einen Athletik- und Reha-Trainer, der die Verletzungen wieder ranführt, aber der auch das Aktivierungsprogramm, das Krafttrainingsprogramm mit den Spielern macht. Wir haben mit André Kilian eigentlich einen Trainerkollegen, der schon fast wie ein zweiter Cheftrainer an der Seite ist, der auch so unter der Woche die Trainingsplanung mit umsetzt mit den Kollegen, der viel im Organisationsbereich tätig ist, der ist ja drumherum auch in der Kaderplanung mit tätig ist, der sich auch viel um die Spieler kümmert. Dann haben wir mit Silvio Bangert einen Trainerkollegen, der für die Abwehrspieler mitverantwortlich ist und für die Defensivstandards. Wir haben mit Matthias Tischer einen Trainerkollegen, der für die Torhüter zuständig ist. Wir haben mit Kevin Walicek jemanden, der für die Trainings- und Spielanalysen, für die Aufnahmen zuständig ist, für die individuellen Schnitte mit den Einzelnen. Und so haben wir erstmal die grundsätzlichen Aufgaben aufgeteilt in den Bereichen. Und dann ist bei uns eine typische Woche, wir haben unsere Trainingseinheiten schon vorgeplant, aber wir haben die bei uns in einem Portal drin, wo die Übungen gezeichnet, erklärt und mit Videosequenzen drin sind. Und dann treffen wir uns zu immer die erste Einheit in der Woche nochmal, nachdem wir es am Ende schon besprochen haben, gehen jeden einzelnen Spieler durch, dann kommen unsere beiden Physiotherapeuten mit dazu, dann kommt einer der Ärzte mit dazu, dann besprechen wir die einzelnen Spieler und dann gehen wir nochmal in die Einzeltrainingsplanung rein, weil wir auch oft in Kleingruppen trainieren, wer ist für welchen Bereich zuständig, was für einen Schwerpunkt trainieren wir, dann werden die ganzen Spieler im Vorab eingeplant für die Übungen. Dann wird mit den Physiotherapeuten, mit dem Athletiktrainer besprochen, wenn wir Spieler haben, die vielleicht nicht voll einsatzfähig sind oder die wir in der Steuerung beachten müssen, wann nehmen wir sie rein, die Übungen lassen wir sie raus. So hat dann jeder einzelne Trainer seine Trainingsschwergruppe. Dann wird er später zusammengefügt in der gesamten Gruppe, wenn wir dann in die ganze Mannschaftszeit zusammenholen. Dann wird der Fokus meiner Person stärker, wenn wir in den mannschaftstaktischen Bereich reingehen. Davor bin ich sehr stark über den Trainingsplatz verteilt durchgehend in den einzelnen Gruppen. Und bevor wir dann rausgehen, kommen wir mit der kompletten Mannschaft zusammen. Wir zeigen den Spielern heute, was für Trainingsschwerpunkte wir trainieren. Wir erklären ihnen die Übung oder Spielform. Wir zeigen ihnen das anhand von Videosequenzen. Und dann haben wir in einer ganzen Woche kommen dann noch die Gegnervorbereitungen, wo wir die ganzen Schnitte für den Gegner haben. Dann kommt nach dem Training die Trainingsaufbereitung per Videomaterial. Dann werden die individuellen Schnitte gemacht. Dann gehen wir mit den einzelnen Spielern rein. Dann wird es den nächsten Tag den Spielern gezeigt. Dann geht es in den Bereich Ernährung mit rein, wo Yannick dann auch sehr stark federführend ist. Die ganze Organisation hier mit den Verantwortlichen bei uns im Trakt, die für zuständig ist. Dann haben wir unseren Zeugwart, Teammanager, gute Seele, Heiko Horner und Sandra Staas, die dann auch die nach dem Training die Smoothies, die Nachbereitung an Essen mit dazugeben, die sich um die Wäsche kümmern. Also es ist ein sehr umfangreicher Bereich und der Tagesablauf ist wirklich von jedem von morgens bis zum Abend hingehend.
Wenn ich jetzt Trainer bin und Interesse hätte, Teil deines Staff-Teams zu werden, was wäre dir wichtig? Wie könnte ich mich hervortun? Und was wäre dann schwierig, wo du sagst, naja, Manuel vielleicht doch eher nicht?
Da müsste ich jetzt erstmal wieder mit unserem Sportdirektor sprechen, dass er mir noch eine weitere Stelle frei macht. In unserem Falle, muss ich nicht mal sagen, sind wir wirklich gut aufgestellt und auch ein Team, das gut miteinander zusammenarbeitet. Aber ich kann euch als Beispiel sagen, oder dir als Beispiel sagen, als wir jetzt in Norwich waren, da waren die Trainerstäbe für die Leute gar nicht so nachvollziehbar. Die waren die doppelt so groß wie bei uns gewesen. Ja? Die hatten allein im Spielberichtsbogen 23 Personen mit drauf, als Staff mit draufstehen gehabt. Bei uns ist das ja deutlich reduzierter. Aber wir sind ein Team und wenn du jetzt mich persönlich anfragst, jemand, der so gerne sehr selbstbewusste, starke Persönlichkeiten, die einen innovativen Charakter in sich haben, die aber auch von dem, was sie machen, umsetzen, überzeugt sind. Und wenn wir bei uns im Trainerstab uns verändern, wenn wir jemanden mit dazu nehmen oder auch die jetzt da sind, dann geht es darum, dass die in dem Bereich, für den sie verantwortlich sind, eine Qualität haben. Und keine Qualität, die dem Cheftrainer gleichgestellt ist, sondern die sollen ja für ihren Teilbereich Experten sein, so wie zum Beispiel Janik Kirchenkamp in seinem Teilbereich. Dann suche ich jemanden, der mehr weiß wie ich und der das viel besser kann wie ich. Das ist ja was ganz Wichtiges, Entscheidendes. Und der dann auch diese Bereitschaft, die Persönlichkeit, das zu transferieren, mit den Spielen umzugehen. Weil das ist etwas, was ich gerne möchte und was bei uns auch in der Zusammenarbeit im Team gewünscht ist und zugelassen wird.
Ja, ganz spannend ist so gewesen bei den neuen Spielern, die jetzt zu uns gekommen sind, da haben wir häufiger mit ihnen gesprochen und sie haben sich immer wieder dazu geäußert, dass sie Intensität nicht gewohnt waren und dass sie sich erstmal an die Intensität überhaupt herangetastet haben, also sprich die Trainingseinheiten, die deutlich länger waren als vielleicht jetzt bei vorhergehenden Vereinen. Welches Feedback erhältst du denn von den Spielern gerade zu Beginn, wenn sie zu euch kommen und wenn sie so die ersten Einheiten hinter sich haben, auch bezogen natürlich auf die Intensität, aber auch auf die taktische Schulung, weil ich glaube, das hat sich ja schon immer wieder gezeigt, das Training bei euch sieht ein bisschen anders aus als bei anderen Vereinen manchmal.
Wir sind jetzt ja aber auch, muss man mal sehen, ein Verein, als wir hier, ich gehe jetzt in die fünfte Saison rein und es ist jetzt im vierten Jahr, wo ich mich hier befinde und kam in eine Vereinsstruktur rein, wo wir mit einem Bein in der dritten Liga waren, das heißt ein Verein, der nicht die sich auf dem Transfermarkt bewegen konnte, weil er wirtschaftlich die Stärke hat, um zu sagen, ich hole mir die besten Spieler oder die Spieler, die ich für mich mir wünsche und die ich optimal finde, sondern wir sind ein Verein, der sich in den Nischen bewegt, der wissen muss, dass er beides hat. Der muss schauen, dass er einen gewissen Erfahrungsschatz vom Spieler beginnt, aber auch einen entwicklungsfähigen Spieler findet und der dann auch diese Bereitschaft hat, mit dem Spieler zu gehen. Jetzt komme ich an den Punkten. Dann wissen wir, dass wir etwas mit reinholen müssen, wo wir finden müssen, dass wir uns vielleicht von anderen abheben können oder zumindest die Spieler so entwickeln können, dass wir sie auf den Leistungsweg bringen, der uns die zweite Liga sichert, damals den Aufstieg in die zweite Liga ermöglicht. Und dabei ist bei uns ein Schwerpunkt, der natürlich in der Individualisierung des Trainings liegt, dass wir mit im Bereich Handlungsschnelligkeit trainieren, individuell mitspielen, aber auch im Positionstraining. Und das alleine nimmt schon Zeit ein, wenn du etwas verbessern willst, dass du, dann brauchst du 8 bis 100 Wiederholungen, dann brauchst du das 2 bis 3 Mal die Woche, um mit dem Spiel einen Schritt zu machen. Das ist auf der einen Seite etwas, was für einen Spieler teilweise sehr ungewohnt ist, aber auf der anderen Seite du natürlich auch ein gutes Feedback bekommst, weil du arbeitest in einer kleinen Gruppe, du hast einen ganz anderen Kontakt zum Spieler. Du bist mit ihm viel schneller, enger zusammen, weil wenn du mit ihm allein drin bist oder mit einer Dreier-Vierer-Gruppe, du eine ganz andere Kommunikation aufbauen kannst. Und das ist etwas, wofür die Spieler ungewohnt, aber logischerweise auch wertschätzend ist, weil sie merken, dass du dich mit ihm beschäftigst. Insgesamt wissen wir aber, wenn wir in diesen Modus reingehen, dass wir vielleicht mal sagen, wir wollen heute nicht zweimal trainieren, wir wollen einmal trainieren, aber in der Trainingsdauer dann länger, weil wir Dinge länger einstudieren wollen und weil wir uns dann auch intensiv mit dem taktischen Bereich beschäftigen, dann ist das Feedback schon, dass das für die Jungs ungewohnt ist, vor allen Dingen auch, wenn sie mit uns in die Videoanalysen reingehen, die ja dann vorgeschaltet sind, dann ist das auch ein Lernentwicklungsprozess, aber die sehen natürlich dann auch den Vorteil dabei, wie du dich über diese Intensität anders entwickeln kannst.
Ja, taktisches Training ist ein ganz gutes Stichwort. Ja, wenn du auf die Spielidee häufiger mal angesprochen wirst, das ist ja auch gerade medial häufiger der Fall oder eben auch von Fans, dann heißt es immer Plan A, Plan B, Plan C und du hast ja schon mehrfach auch entgegnet, naja, es ist ja im Prinzip eine grundsätzliche Flexibilität auch immer auf dem Rasen. Also zum einen einmal die Frage auch, wie der Ansatz aus deiner Sicht bestenfalls denn dann auch aussieht, was dir da besonders wichtig ist und natürlich, wie du dann auch darauf reagierst, wenn vielleicht das eine oder andere nicht ganz so empfunden wird, wie du es eigentlich siehst.
Natürlich hat jede Mannschaft und auch jeder Trainer und jeder Verein seine Spielidee und eine gewisse Philosophie. Wir spielen mit die einen, die es stärker im Bereich des Tiefstehens ins Umschaltspiel gehend umsetzen wollen. Die anderen, die zum Beispiel sagen, wir spielen kein hohes Pressing, erwarten frühestens ab der Halbzone oder der Mittellinien-Gegner. Dann gibt es Mannschaften, die vorne im Pressing draufgehen wollen. Und dann gibt es verschiedene taktische Grundanordnungen in einer Mannschaft. Und wenn du tiefer stehst, dann kannst du eine breite taktische Anordnung wählen, zum Beispiel 5-4-1, dann deckst du natürlich die Räume anders ab, dann stehst du halt stärker auch in der Tiefe gestaffelt. Aber selbst wenn die offensiv werden wollten, müssten sie es ja auch verändern, weil das geht ja nicht anders, wenn du vorne die Spieler platzieren möchtest. Was aber, glaube ich, so ein bisschen immer abweicht, du hast schon gesagt, du brauchst im Spiel diese Flexibilität und diese Anpassung. Das heißt, du hast verschiedene Facetten im Spiel gegen den Ball, mit dem Ball drin. Und ich kann es ganz einfach erklären. Jetzt spielen wir gegen Gegner. Ja klar, beobachten wir den und werden den auch. Und jetzt hat er zum Beispiel die Woche drauf mit einem Stürmer gespielt. Jetzt spielt er gegen dich mit zwei klaren Stadtstürmern und zieht zum Beispiel noch die Innenverteidiger in der Spieleröffnung hoch, dann hast du 4 vorne auf der letzten Linie. Du hättest dich entschieden, mit einer Dreierkette zu spielen. Also brauchst du automatisch die Flexibilität, dass du das umstellst. Willst du jetzt gehen, dass deine Spieler 2 äußeren sich zurückfallen lassen und du auf eine 5er-Reihe gehst, willst du auf eine 4er-Reihe gehen? Das ist eine taktische Flexibilität. Das heißt, da haben wir schon mehrere Aspekte bei uns in der Mannschaft drin, wie wir in einem Spiel auf die Spielsituation reagieren und umstellen. Und bei uns ist es ja schon etwas, dass wir durch das Spiel mit der schwimmenden 6 in der Spiel immer mal verändert, in der Spielform verändert sind. Spielen wir mit einer 4er-Reihe, spielen wir mit einer 3er-Reihe, spielen wir mit 2, schieben wir die 6 weiter vor, lassen wir sie zwischen Reihen fallen. Das heißt, in den Spielen wird es immer verschiedene Reaktionen drauf geben. Trotzdem haben wir eine Grundsätzlichkeit in unserem Spiel. Und die ist übrigens auch für eine Mannschaft ganz wichtig, weil es einen Orientierungsanker benötigt, auch eine Sicherheit, eine Stabilität für sich benötigt. Und bei uns ist die, dass wir etwas haben, dass wir auch tiefer stehen können, auch da verteidigen. Das ist auch ein Bereich, wo wir uns auch nicht von heute auf morgen übrigens verändern, sondern das ist ein ständiger Entwicklungsprozess, den wir reinnehmen, aber dass wir grundsätzlich gerne Gegner versuchen wollen, höher anzulaufen, sie in der Spielstellung zu stören, aber auch mit dem Ball versuchen wollen, eine gewisse Dominanz reinzubringen.
Ja, ich bin ja auch heute noch relativ oft darauf angesprochen worden, ob denn die Sommerpause erholsam war und ob man ein bisschen abschalten konnte. Du lächelst schon, wir beide wissen, dass in der Sommerpause tatsächlich ziemlich viel zu tun ist, dass da die Grundlagen für die ganze Saison gelegt werden, unter anderem auch natürlich in der Kaderplanung. Und da ist natürlich das Zusammenspiel auch mit Sportchef Ottmar Schork total wichtig. Was, glaube ich, viele auch interessiert, wie läuft das denn genau ab? Wie kommuniziert ihr nicht nur in der Sommerpause, sondern auch ständig, um eben auch so einen Kader zu planen? Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich schaue mal, hier ist vielleicht ein interessanter Spieler, den holen wir, sondern das ist, glaube ich, ein bisschen längerer Prozess, oder?
Also es ist ständig und wir sind jetzt gerade im Saisonstart und wir beschäftigen uns jetzt schon mit Spielern für die Winterpause oder für die kommende Saison, je nachdem, wie Fans das sich entwickeln können. Und wir schauen über das ganze Jahr bei Spielern. Wir sind auch dabei, momentan unseren Scouting-Bereich mit zu erweitern, aufzubauen. Jetzt, mit Rico Balzer kam dazu, jetzt kam Tim Schork mit dazu. Dann haben wir auch mal so ortsgebundene Personen, die etwas auserleben, die auf Honorarbasis mal für uns auch Spiele oder Spieler anschauen gehen. Dann ist André Kieler und meine Person, die dann über Spieler, die wir bei uns aus dem Scouting raus empfohlen bekommen oder die wir auch offeriert bekommen, die schauen wir uns dann an, auch über Videoscouting. Dann schaut sich jeder von uns mehrere Spieler eines Spielers an und dann werden die einzelnen Spieler kategorisiert, dann entstehen wie so eine Art Schattenkader in verschiedenen Varianten, wo die Spieler mit drin sind. Dann besprechen wir uns mit Ottmar Schock bezüglich der Spieler. Und wenn dann alle Informationen so weit sind, dass wir sagen, der Spieler ist jetzt für uns nach wie vor noch interessant, dann geht es in die nächste Ebene, dann sprechen wir mit dem Spieler, wird sich intensiv ausgetauscht mit anderen Personen, dann geht es trotzdem nochmal Schluss ins Live-Scouting mit rein und dann geht es auch in den Bereich mit rein, dass wir dann mit Berater, mit weiteren Personen Gespräche führen, die vielleicht für eine Finalisierung von so einem Transfer erforderlich sind. Und dann logischerweise auch, je nachdem, wenn es ein ablösefreies Spiel ist, ja klar, es ist einfacher, wenn es ein Spieler ist, der beim Verein unter Vertrag steht, dann ist natürlich Ottmar Schork bei uns die federführende Person, der dann auch diese Gespräche führt. Und das ist so das Grundsätzliche über ein ganzes Jahr. Und man hat, es ist differenziert, aber nein, in der Woche zwischen 3 und 10 Spielen, je nachdem, wie die Woche ist, habe ich selbst auch ich immer die du dir anschaust, mit denen du dich beschäftigst. Das begleite ich permanent. In der Sommerpause, auf die du, glaube ich, auch angesprochen hast, die ist für mich natürlich ein Stück weg oder für uns alle speziell, weil wir waren schon sehr weit in den Abschlüssen mit Spielern, aber du schaffst es nicht komplett, weil sich in deinem Kader noch eine Veränderung entwickeln kann, Spieler, die dich vielleicht verlassen, aber auch, weil es um Spieler geht, die noch nicht klar sind, ob du sie verpflichten kannst, dann kommen vielleicht noch verletzte Spieler mit dazu und ich persönlich gehe dann zu meiner Familie und ich kann dir sagen, selbst wenn ich wolle, hätte ich gar keine Chance, bei dem Thema abzuschalten, weil mein Sohn, der lässt mich nicht in Ruhe. Der löchert mich den ganzen Tag. Was macht er? Was hast du für Ideen? Ich kann logischerweise nicht mit ihm drüber sprechen, aber der ist so fußballbegeistert, meine Familie insgesamt. Trotzdem gehen wir dann in der Phase auch in den Urlaub in der Form, dass du dir auch Zeit nimmst für die Familie. Aber es ist in der ersten Woche ist es wirklich so, da ist es sehr eingeschränkt. Da kann man schon sagen, dass du erst ab der frühen Mittagszeit, nachdem du die Dinge alle, die Telefonate, das Anschauen, da musst du dich mit den einzelnen Kollegen im Verein absprechen, dann mit dem Spieler, mit dem Berater, dann schaust du dir wieder die Videosequenzen nochmal an, dann besprichst du dich mit anderen Personen. Das ist dann schon noch ein Zeitaufwand, der oftmals da sogar im komprimierten Bereich deutlich höher ist, weil du hast jetzt kein Training, du hast jetzt nicht deine eigene Mannschaft. Du hast also ein Stück weg, es klingt kurios, mehr Zeit, dich darauf zu fokussieren, nutzt automatisch auch mehr die Zeit und dann hat man meistens so die ersten 2 Wochen, die noch sehr intensiv sind, aber nichtsdestotrotz ist dann auch was ganz Wichtiges, dass du die Zeit für deine Familie findest, wie in meinem Fall für meine Frau, für meine Kinder, aber auch für Freunde, mit denen wir uns dann zusammenkommen.
Erteilst du dir dann irgendwann selber Handyverbot oder bekommst du es erteilt?
Ich habe da echt eine tolle Frau, die da auch mitspielen muss. Meine Frau ist Fußballerin, klar kriege ich öfters auch mal einen Kommentar mitgeteilt. Ich glaube, das können wir alles. Oder bei uns ist ja so, dass wir unseren Hauptwohnsitz nicht in Magdeburg haben, weil ich fest in Magdeburg lebe und sie mit den Kindern dann am Wochenende kommt oder in den wenn Schulferien sind und wenn sie dann vor Ort ist, dann geht es mir wie jedem Familienvater, Wenn dann die Uhrzeit irgendwann abends später wird, dann kommen die, melden sich und rufen dich an und wollen natürlich, hey, du bist jetzt endlich da. Sie meinen, meine Frau sagt immer wirklich, das ist eine Art, dass du vieles dem Fußball unterordnest. Ich versuche es, aber ich kann es sagen, wirklich unter einen Hut zu bringen, weil ich an meiner Familie lebe, weil ich auch ein Mensch bin, der mit Leuten zusammen sein möchte, der auch weiß, wie wichtig es ist, Freundschaften zu pflegen und die Zeit für sie zu finden. Und beim Handy habe ich es wirklich mir mittlerweile so angewöhnt. Ich habe es immer lautlos. Ich habe es zu Hause sowieso zur Seite gelegt. Trotzdem schaut man irgendwann mal drauf, weil man weiß, es kann vielleicht eine wichtige Information reinkommen. Selbst im Büro halte ich es hier so, weil wenn ich hier in den Trakt reinkomme, bin ich ja mit den Spielern, mit der Mannschaft, mit meinem Staff beschäftigt. Also ich habe es gelernt, es zu reduzieren. In jungen Jahren war es schwierig, weil wenn man es herumgedreht lässt und lässt es auf Lautstärke, dann klingt es halt die ganze Zeit. Dann ist es auch ein sehr starkes Ablenkungsmanöver. Die Problematik ist nur, wenn du es weglegst und dann zum Beispiel um 16, 17 Uhr dann draufschaust, dann kommst du immer in diese Gewissensbisse, da sind echt viele Anrufe drauf und du willst ja auch, weil das kennst du ja, wenn du mal wo anrufst und jemand nicht reagiert, wünschst du dir ja auch, dass sich die Person zurückmeldet. Das kann dann aber mal nicht ganz leicht werden, weil wenn du dann abends mal 30, 40 Telefonate noch führen solltest, dann wäre eigentlich der Abend für die Familie oder für einen selbst die Freizeit weg. Also es ist eine nicht ganz leichte Situation. Es ist ein Arbeitsgerät, das aber mittlerweile für uns insgesamt im Leben der Welt dazugehört. Und ich versuche, einen vernünftigen Umgang mitzufinden.
Es ist so, dass du das dir über die vergangenen Jahre so angeeignet hast. Du bist ja jetzt ein erfahrener Trainer auch schon, beziehungsweise wie hast du früher da reagiert? Ich kann mir schon vorstellen auch, dass du bist ja ein sehr, sehr ehrgeiziger Trainer auch, aber wie war das früher? Konntest du da auch mal wirklich sagen, okay, Cut, oder war das schwieriger abzuschalten?
Es ist schwer gewesen, da zu sagen, jetzt ist Freizeit, jetzt ist Urlaub, jetzt denke ich nicht mehr drüber nach. Das ist insgesamt schwer, ist auch jetzt noch schwer, weil wir haben ein Berufsfeld, wo du ja nicht sagen kannst, du gehst jetzt aus dem Training heraus, du hast noch Gespräche mit Spielern gehabt, manchmal auch Gespräche, die in eine gewisse Emotionalität gelaufen sind, auch Gespräche, wo Spieler dir etwas sagen, wo dich beschäftigt, und jetzt sollst du auf einmal nach Hause fahren und sozusagen, zack, das ist jetzt vorbei, oder dann geht's noch, wie zum Beispiel, um dann Transfer mit dem Spieler zu machen. Ich glaube, da kann so jeder für sich nachvollziehen, das ist nicht einfach, und auch nach dem Spieltag die Dinge zu verarbeiten, die kommen mit der Zeit erst, wo sie dich beschäftigen. Aber ich habe trotzdem eins gelernt, jetzt im Laufe der Jahre, dass ich wirklich meine Fenster finde, wo ich sage, nein, jetzt ist kein Fußball, jetzt ist es auch wichtig, dass du die Zeit für dich findest. Vor allen Dingen übrigens auch die Zeit zum Schlafen, wo ich jünger war, 15, 16 Arbeitsstunden am Tag, war für mich gar nichts Ungewöhnliches. Und auch mal, dass das über die komplette Woche ging, gar nicht so. Da konnte ich aber selbst nach Hause, da bin ich mit weniger Schlaf ausgekommen. Heute brauche ich diese Fenster auch schon. Die sind auch wichtig, dass man die sich nimmt. Aber auch, dass man einfach die Zeit findet, was Gutes essen zu gehen, auch mal ein anderes Freizeitverhalten mit der Familie zu haben.
Wenn du überlegst, so, ich meine, es ist schwierig im Alltag, so den perfekten Tag sich auszusuchen. Wie würde für dich ein perfekter Tag aussehen mit den möglichen Fenstern auch zur Erholung für die Familie?
Ein perfekter Tag, der kommt darauf an, aus welcher Sichtweise man ihn sieht. Also ich kann es mal so beschreiben. Ein perfekter Tag im Fußball, der weit über 300 Tage im Jahr für mich bedeutet, so viele Tage sind das wirklich, wo du mit beschäftigt bist, da stehe ich morgens bei Zeiten auf und mache dann selbst noch meinen Sport und trinke dann morgens meinen Smoothie und dann sitze ich schon da und beschäftige mich mit den Trainingsinhalten, mit der Mannschaft, wie wir sie einteilen. Dann komme ich in einem guten, freien Zeitfenster vor Ort an, kann für meine Trainerkollegen, für die Mannschaft da sein, da im Gespräch drin sein und dann auch, wenn wir rausgehen, mich aufs Training gut vorbereiten. Das wäre, klingt eigentlich ganz einfach, wäre eine schöne Vorstellung. Ist aber, diese Perfektion ist im Fußball ganz, ganz selten, weil in dem Moment, wo ich aufs Trainingsgelände komme, kommen ganz viele Personen zu einem, die etwas von einem möchten. Auch zum Beispiel wie du als Pressesprecher und die Medienlandschaft, es gibt ganz viele umfangreiche Bereiche. Auch alles, was so drumherum zu organisieren ist, dann kannst du nie einplanen, was ist mit Spielern, was kommen da für Dinge mit den Ärzten, mit allem. Das heißt, so ein Tag, der hat eigentlich immer 5 Stunden, die völlig offen sind. Deswegen ist es auch schwer, immer abends zu sagen, um die Uhrzeit kann ich heute Feierabend machen, weil das kannst du nur sehr schwer planen. Wenn ich aber drei drei Wochen mal Urlaubszeit habe, was ja eh schon ganz, ganz selten ist, weil das eigentlich das Maximum ist. Aber die Zeit bräuchte ich meistens, sodass ich dann in eine andere Normalität rein habe. Dann wäre für mich ein perfekter Tag, wenn ich ausschlafen kann, wenn ich morgens in Ruhe in den Tag reingehen kann, wenn ich dann danach Zeit habe und kann dann mit meinen Hunden, mit meiner Frau, mit den Kindern Zeit verbringen, kann einfach so ein bisschen in den Tag reinleben, ohne den ganzen Tag durchstrukturiert sein zu müssen. Und es wird von niemandem was erwartet. Und dann auch dieses Schöne einfach abends mit Freunden dann noch bei etwas Essen, beim leckeren Getränk Zeit zu verbringen.
Nicht bei diesem perfekten Tag hat eine Rolle gespielt Social Media. Das kann ich mir auch vorstellen, warum. Grundsätzlich ist es ja nicht so einfach, wenn man sich in Social Media bewegt. Du hattest selber mal Accounts auch, die jetzt ein bisschen zurückgefahren wurden, auch aufgrund der Zeitthematik vor allem, glaube ich, war es bei dir ein Thema. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Thematik auch mit Kommentaren. Wie geht man mit Kommentaren um? Ich glaube, das ist gerade auch bei vielen der jüngeren Spieler natürlich so ein Thema, dass sie sich das auch anschauen und dann natürlich sie das beschäftigt. Wie ist das bei dir? Wie hat sich es bei dir entwickelt? Und vor allem, wie gehst du dann auch damit um, wenn du merkst, dass die Jungs darauf vielleicht sogar reagieren, wenn sie es anschauen?
Ich habe ja zu Beginn in jungen Jahren war ich in Social Media schon alleine deswegen sehr aktiv, weil ich auch ein eigenes Unternehmen habe, wo wir mit aufgebaut haben und in der heutigen Zeit einfach dann Social Media Kanäle unabdingbar sind. Das in der Kombination als Fußballtrainer hat ja nochmal eine andere Wahrnehmungskraft. Als ich dann erst ein Zweitligatrainer geworden bin, ist das Ganze explodiert. Dann reden wir von 400 bis 1000 Anfragen am Tag. Und ich glaube, jetzt sehen wir schon die allererste Problematik. Wie willst du das abwickeln? Weil du würdest ja den ganzen Tag nur das machen und selbst dann alles zu beantworten. Ich glaube, stellt euch mal vor, für die Zuhörer, sie bekommen am Tag nur 100 E-Mails zugesandt, die sie beantworten sollen. Und jetzt reden wir über diese Größenordnung. Und die Menschen haben aber bei Social Media den Anspruch, dass sie jemanden kontaktieren und eigentlich sofort eine Rückmeldung bekommen. Und wenn sie nicht bekommen, zeitnah, dann sind sie fast noch eigentlich beleidigt und reagieren gerne etwas anders. Also es ist ein Medium, was einen enorm in dem Bereich, wenn jemand bekannter ist, finde ich, für ihn ein gewisses Druckpotenzial aufbauen kann. Da bin ich noch gar nicht dabei, dass darüber auch negative Stimmen kommen können. Ich habe es für mich zu der Anfangszeit wirklich versucht. Und dann war ich noch gar nicht dabei, dass die Leute SMS schicken, dich anrufen und WhatsApp anschreiben. Aber ich habe gemerkt, du musst irgendwann einen Weg finden, dass es halt so nicht funktioniert. Weil ansonsten machst du den ganzen Tag nichts anderes, wie versuchen, etwas zu beantworten und kannst deiner eigentlichen Aufgabe gar nicht so nachgehen, wie du es musst, weil das raubt dir auch Energie. Und es war, wie ich ganz jung war, fand ich sogar schön, weil ich dann mal hier und da wieder auf alte Freunde, Schulkameraden getroffen bin, mit denen du Kontakt aufbauen kannst. Jetzt, glaube ich, muss es in einem gesunden Maß mit drin sein, in dem, was die Menschen dann in Social Media mit anderen machen. Das ist ein Stück weg in der Anonymität, aber auch in diesem Gefühl, ich kann mich in dem Raum so ein bisschen fast straffrei bewegen, finde ich in vielen Bereichen nicht nur grenzwertig, sondern klar drüber. Weiß aber auch, dass es auch oftmals damit zusammenhängt, wie viel sind die Menschen von sich bereit preiszugeben. Ab dem Moment, wo du natürlich aus deinem Privatleben ganz, ganz viel den Menschen mitteilst und preisgibst, fühlt dein Gegenüber auch das Gefühl, ich kann jetzt da auch reingehen und kann und soll auch werden. Und das macht es etwas kompliziert. Ich kann aber für mich nur sprechen. Mir ist es in dem Bereich nicht passiert. Ich versuche trotzdem auf die Menschen zuzugehen. Ich sehe mich als Teil von einem Mensch auf der Welt, der ganz normal geboren worden ist, aufgewachsen ist und der Mensch ist ein soziales Herdentier. Ja, der will ja Kontakte und benötigt auch das Zusammenleben. Und für mich ist der Fußball echt eine ganz tolle Plattform, wie du mit Menschen zusammenkommst, wie du mit ihnen kommunizieren kannst, wie du ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln kannst, wie du dir gegenseitig helfen kannst, wie du dich völlig normal bewegst. Das habe ich versucht, mir immer dabei zu belassen. Aber im Social Media komplett teilzunehmen, ich weiß es, dass es fast jeder macht. Ich weiß, dass auch dann viele Spieler versuchen zu behaupten, es beschäftigt sie nicht, aber die Wahrheit ist, beschäftigt sie sehr. Und wir sind nun mal, der Kopf ist bei uns der entscheidende Faktor. Und die Dinge, die dir über soziale Medien zugerufen werden, die machen etwas mit den Menschen. Die machen ja nicht nur mit dem Menschen etwas, zum Beispiel jetzt der Fußballspieler, der draußen spielen muss, sondern die würden genauso mit dem Gegenüber etwas machen, wenn du ihm gewisse Dinge mitteilst und zurufst. So sind wir als Mensch strukturiert.
Wie ist so der Austausch dann mit den Jungs? Also ist es dann so, dass du das manchmal sogar spürst, dass sie vielleicht dann so ein bisschen verkopft sind und dass es eventuell damit zusammenhängen könnte?
Das ist ja nicht leicht als Trainer, weil ich bin ja in einer Situation drin, dass ich trotzdem am Wochenende auch über sie entscheide. Und ich kann mich ja am Ende des Tages erstmal nur für 11 entscheiden, die in der Startformation sind, und für maximal 5, die eingesetzt werden. Ich kann maximal 20 nominieren für den Kader. Das heißt, es gehen auch noch Spieler, die gar nicht im Spieltagskader auftauchen. Ich sage das aus dem Grund, weil du musst mit den Spielern dann eine Vertrauensbasis erstmal finden, wo sie das ausblenden können, dass, wenn sie dir etwas anvertrauen, sie nicht glauben, das kann sie vielleicht auch noch was im Gefühl der Startelf oder in einem anderen Bereich kosten. Ich sehe aber mittlerweile, die eine der Hauptaufgaben von Trainern ist wirklich das Zusammenleben mit einer Mannschaft. Und dabei gehört ganz einfach der Austausch mit dem Spieler und auch der vertrauensvolle Austausch mit dem Spieler dazu, weil er hat ganz viele Facetten, die wir gar nicht beurteilen können. Das war jetzt gerade morgen das Gespräch. Wir hatten beim Spieler, wir haben da bei uns auch so Fragebögen, dann kriegst du eine Bewertung rein. Da sage ich, okay, der fühlt sich jetzt zum Beispiel gestresst. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass der gestresst ist, weil er hier zum Training kommt und wir vielleicht von ihm im Fußball etwas abverlangen, sondern das kann ja durchaus auch darin liegen, dass er zu Hause mit seiner Frau, mit Kindern, mit Freunden oder vielleicht auch mit seinem Auto eine Problematik hat oder weil er noch verschiedene Sachen zu Hause erledigen muss, die er nicht ganz geschafft hat. Also ist ein sehr groß umfangreiches Themenfeld. Und ich kann nur von mir jetzt sprechen, ich versuche da schon viel mit den Spielern zu kommunizieren, auch über andere Themen, wie nur die über den Fußball hinausgehen, mich zu unterhalten. Und das ist wirklich eine der Hauptaufgaben. Und dann wird, glaube ich, jetzt auch vielen so, wie du vorhin gefragt hast, bewusst, wie so ein Tagesablauf aussieht. Weil ich habe dann 30 Spieler, dann habe ich noch auch Nachwuchstalente, wo du dich mit beschäftigst. Dann hast du einen direkten Mitarbeiterstab von fast 15 Personen um dich herum, plus eure Person mit den Medienvertretern, plus die Vereinsverantwortlichen. Und mit allem musst du diese Zeit der Kommunikation finden. Und dann ist das logischerweise, ist eine Woche oftmals nicht ausreichend. Ich versuche da jedem gerecht zu werden, aber es ist nicht ganz leicht.
Ja, es sind, wie du schon sagst, viele, super viele äußere Einflüsse ja auch. Du bist jetzt seit 3,5 Jahren bei uns beim Club, rund 3,5 Jahren. Die mediale Berichterstattung ist ja so ein täglicher Begleiter. Wie hast du so die Entwicklung erlebt in den vergangenen Jahren?
Von hier, von gefühlt sehr stiefmütterlich, jetzt zu sehr umfangreich, so kann ich es wirklich sagen. Man muss vielleicht auch sagen, ich kam dann auch aus dem Umfeld, wenn du im Ruhrpott gearbeitet hast, da ist halt ein enorm hohes mediales Interesse an Verein. Wenn du in Hamburg warst, dann hast du mit einem der Vereine mit der größten Medienarbeit überhaupt, weil das Interesse ganz groß ist. Und als ich dann hierher kam, dann kam nur mit dazu, dass Corona war. Das hat es ja eh ein Stück weg eingeschränkt. Deswegen habe ich eben so gesagt, fast ein bisschen stiefmütterlich, da war ja der Zugriff untereinander auch gar nicht so leicht gewesen, weil du konntest dich ja nicht tagtäglich sehen. Mittlerweile hat es aber einen Aufwand angenommen, der sehr groß ist, weil der Verein ist ein großer Traditionsverein und mit zunehmendem Erfolgen, das spricht, wenn man dann in der dritten Liga um den Aufstieg spielt, wenn man in die zweite Liga hochgeht, wenn man dann, wie eben beschrieben, in so einer starken zweiten Liga spielt, wo ganz viele bekannte Traditionsvereine, ich sage gefühlt von den Namen her, Wiener erste Bundesliga von den Namen, dann verändert sich die öffentliche Wahrnehmung vom Verein und dann wird viel mehr darüber berichtet und auch viel mehr logischerweise auch angefordert, darüber berichten zu wollen. Und so hat sich hier der SFC Magdeburg verändert, dass die öffentliche Wahrnehmung deutlich gestiegen ist, dass Medieninteresse gestiegen ist, dass auch über viele Dinge geschrieben wird, die wir für belanglos erachten würden, auch gar nicht wichtig, aber dass die Menschen auch über Informationen vom Verein beliefert werden wollen. Und wir sehen es auch an dem Faninteresse hier vor Ort. Die Zuschauerzahlen sind permanent hochgegangen. Das Stadion ist gefüllt, die Auswärtsfahrten sind ganz, ganz viele Zuschauer mit dabei. Also es hat sich insgesamt der Verein mittlerweile sehr groß verändert. Nur ein Beispiel, wir sind eben nochmal gemeinsam hier die neuen die renovierten und mehr angemieteten Geschäftsräume durchgegangen. Da arbeiten mittlerweile, habt ihr mir gerade mitgeteilt, 35 Mitarbeiter. Als ich hier ankam, waren es, glaube ich, zwischen 7 und 10 gewesen. Dann sieht man schon, wie die Dimension sich verändert hat.
Wirklich elektrisierend ist ja wie immer wieder die Stimmung bei uns, auch in der FNet Arena, wenn wirklich mehr als 25.000 dann den Club ruhig uns anfeuern. Das ist ja was ganz Besonderes, aber natürlich auch, wenn wir auswärts unterwegs sind, so wie in der vergangenen Saison, das Spiel mit mehr als 17.000 Fans in Unterstützung bei Hertha BSC oder auch beim FC Schalke 04. Wie ist das für dich, wenn du dann jetzt bei dem Heimspiel hier oder auch bei einem Auswärtsspiel in solche großen Stadien reinkommst? Blickst du auch manchmal ins Rund und denkst dir so, deshalb mache ich das Ganze?
Also Fußball und ich kann es einfach ganz einfach, ich kann es beschreiben, dass wir Spieler verpflichten. Und Spieler wechseln hier auch hin, weil es um die Liga geht. Die Qualität der Liga, aber um die Atmosphäre, um die Stadien. Und in Deutschland sind fast alle Spiele immer ausverkauft in der zweiten Bundesliga. Und sie sind in Stadiengrößen von 25 gefühlt bis 50, 60.000 drin. Das heißt, man hat viele Zuschauer an einem Spieltag da. Und die Atmosphäre, weil wir eine Fankultur haben, wo es sehr teamunterstützend ist, ist ja in anderen Ländern nicht genauso. Es gibt ja viele Länder, wo es anders ist. Die ist hier extrem ausgeprägt, die Kultur, ins Stadion reinzukommen, seine Mannschaft zu supporten, zu unterstützen, nach vorne zu peitschen. Aber auch gegen Gegner zu gehen. Den Bereich auch, der macht ja diese besondere Atmosphäre in diesen Stadien aus, die ihn hochpusht und das macht was mit den Spielern. Ich sag's bloß mit den Spielern, weil bei mir, ich freue mich drauf, na klar, ich freue mich drauf, weil es ist ein Wettkampf, ja. Heute gehen wir raus und wir wollen ja versuchen, besser zu sein und das Spiel für uns zu gewinnen. Und ich kriege aber nur teilweise diese Atmosphäre mit, weil das halt nicht anders geht. Wenn ich reingehe, finde ich es schön. Da kann ich kurz bei diesem Einlaufen das Aufnehmen, das Aufsaugen dieser Atmosphäre, dann gibt mir das schon für ein Spiel das Außergewöhnliche, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass du ins Stadion reingehst, wo es dröhnt, wo die Menschen da sind, die wegen dir, wobei ich mich da gar nicht sehe, sondern bei uns ja wegen den Spielern kommen, weil das sind ja die Hauptprotagonisten wegen der Mannschaft. Das ist schon was Tolles, aber danach stehe ich dann auch da und bin ehrlich gesagt konzentriert. Weil ich ja versuchen will, die wenigen Momente in einem Spiel zu finden, wo du vielleicht noch mit eingreifen kannst. Und die sind ja schwer genau aus dem Grund, weil also ein Heimspiel bei uns im Stadion ist ja ein Coaching fast nicht möglich, weil wir einen permanenten Support haben, der wahnsinnig laut ist, weil es von allen Tribünen kommt und hinterm Tor mit einer enormen Lautstärke. Wir sind bei uns mit der Bank auch noch dort. Das heißt, man versucht dann wirklich, diesen Moment zu finden, wo man reincoachen kann. Und der ist schon ganz selten. Und ich kann es aber trotzdem, wie du gerade merkst, die Atmosphäre bewerten, weil ich ja im Stückweg dagegen anspreche, wenn ich was reinsage. Deswegen kriege ich schon die einzelnen Pegel mit. Und das ist einfach etwas Schönes. Ein Spiel mit Zuschauern, mit Lautstärke. Und dann auch, wenn dann die Kameras angehen, das ist schon was Besonderes und auch was anderes wie ein Freundschaftsspiel.
Richtig besonders waren jetzt auch die Olympischen Spiele in Paris. Es gab ja auch die Großbotschaft dann an Lukas Mertens und Isabel Gose auch, die ja Medaillen geholt haben, Gold und Bronze. Hast du in den vergangenen Wochen da auch ein bisschen was von schauen können? Hast du das ein bisschen intensiver verfolgen können? Die Zeit ist ja knapp.
Ja, und zu Beginn der Olympischen Spiele sogar mehr wie jetzt, weil wir jetzt wirklich stärker in unserem Alltag drin sind, der ziemlich lange geht. Das heißt, bei Lukas habe ich wirklich schon noch die Rennen gesehen und auch bei den anderen Disziplinen die Vorläufe bei ihm und war einfach begeistert, weil wenn du vom Fernseher sitzt und du bist ja für dein Land und dann dritten Athlet an, dann bist du ja schon drin, dann hast du ja schon diese gewisse Emotionalität in dir, diese Spannung drin. Wenn du dann noch jemanden dabei hast, der aus der Stadt ist, wo du lebst, dann hast du ja noch eine ganz andere Aufmerksamkeit und Bindung dazu. Und wenn er dann auch noch FCM-Fan ist, wie bei Lukas, sowas ist ja eine ganz tolle Geschichte auch mit der Fahne, die Ausgang hat. Ja, da war ich natürlich komplett drin. Jetzt war es in den einzelnen Wettkämpfe mal unterschiedlich, aber ich kann sagen, weil ja auch viele Wettkämpfe während unserer Trainingszeit und während unserer Bürozeit stattfindet, aber ich kam jetzt ins Büro rein und dann hat die deutsche Handballnationalmannschaft gespielt und auch da haben wir eine ganz andere Emotionalität dazu, weil wir halt hier gegenüber auch mit dem SC Magdeburg eine der besten Handballmannschaften der Welt haben und dann steht Deutschland 2 Punkte, also 2 Tore in Hinterhand und kurz vor Schluss und dann waren noch ein paar Sekunden zu spielen. Und 2 meiner Kollegen sagten schon, das Ding ist gelaufen. und dann machen die 14 Sekunden vor Spielende, der verkürzt auf ein Gegentor und dann holen die nach 6 Sekunden den Ball und machen den Ausgleich und gewinnen in der Verlängerung. Ja, da war ich hoch emotional. Da war ich ehrlich gesagt sogar nervös und unruhig, weil ich mitgefiebert habe. Und das war natürlich total, total super spannend zu sehen. Das ist halt das, was der Sport mit uns Menschen auch macht und was auch den Sport ausmacht, dass er uns fängt und mitnimmt.
Ja, bei diesem genannten Handballspiel, da hatte ich auch so einen analogen Moment. Also ich habe es nämlich im Radio gehört und dann waren es auch noch so diese 12 oder 14 Sekunden vor Schluss und 2 Tore. Ich musste dann raus, bin dann nachher ins Büro gekommen, bin zu Tobi gegangen, habe so gesagt, Mensch, ja, haben wir die Deutschen leider verloren. Und dann meinte er so, wieso, die haben doch gewonnen. Und dann musste ich erstmal überhaupt das Ganze verstehen, was da los war. Also das war wirklich so, weil ich habe da keine Push-Nachricht in dem Moment bekommen, nichts direkt gesehen, weil es so eng beieinander war. Dann gab es ja die Verlängerung noch und das war wirklich also ganz, ganz groß.
Die war ja noch dramatisch. Mit dem Führungstreffer noch nach den letzten 4 Sekunden
ja.
Kommen die Franzosen nochmal zum Wurf und der Torwart noch super pariert. Aber so zu dem Thema, kann man abschalten? Ich kam abends nach Hause und habe es der Familie erzählt ja. Und habe mit ihnen drüber gesprochen. Und zwar, ich war noch richtig euphorisiert. Also da sieht man, wie die Dinge einen beschäftigen und mitnehmen.
Was dich auch sehr beschäftigt, ist dein soziales Engagement. Das ist eine ganz gute Brücke. Insofern, du bist Schirmherr auch des Rheuma Kinder e.V. Was bedeutet dir das soziale Engagement? Warum ist es dir so wichtig?
Eigentlich wäre es sehr, sehr lange zu beantworten, weil es mit Grundsätzlichkeiten begonnen hat. Und ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass ich im Dorf aufgewachsen bin und im Fußballverein war. Und in diesem Fußballverein es Menschen gab, Familien gab, denen es nicht gut ging. Und im Verein die Menschen zusammengekommen sind und den Leuten geholfen haben. Und das alleine hat mich sehr geprägt. Durch den Verein, aber auch durch die eigene Familie. Wie man ging. Und ich bin noch zu einer Zeit aufgewachsen in Verhältnissen, was viele gar nicht nachdenken können. Da gab es kein Handy, da gab es einen Fernseher. Ein Schwarz-Weiß-Fernseher, der hatte 3 Programme. Das heißt, in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, wo Normalität des Lebens, was heute Normalität ist, war damals ein Riesenluxus, bis dann irgendwann mal ein Farbfernseher kam und verschiedene andere Sachen. Also wir sind aufgewachsen, wo sich die Leute gegenseitig unterstützt haben. Und ich fand das gut. Und ich finde das richtig. Und ich weiß auch, dass wir in einer Welt leben, wo es unterschiedliche soziale Schichten gibt, wie die Menschen allein ein Einkommen generieren können. Das kann nicht jeder ein hohes Einkommen generieren. Und ein Zusammenleben in der Gesellschaft funktioniert, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Jetzt kommen aber noch kranken Menschen mit dazu, wo ich kann nur sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich gesund bin und dass ich wirklich das Glück habe, dass es mir und meiner Familie zum Großteil gut geht. Und dass ich dann sogar noch den Beruf ausüben darf, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist etwas, wo ich total wertschätzen weiß. Und ich habe dann im Rahmen des normalen Lebens, habe ich Menschen unterstützt und habe einzelne Projekte unterstützt. Und wie es ab und an hat, aber so ist, man findet vielleicht so das absolut Richtige für sich, weil man persönlich betroffen ist, was dann nochmal anders ist. Und bei uns war es wirklich die Tatsache, dass unser Sohn von heute auf morgen schweren Rheuma erkrankt ist und von einem Kind, das völlig problemlos in die Schule ging und hätte normal seinen Schulabschluss gemacht, der ein talentierter Fußballspieler war, das ging von heute auf morgen nicht mehr. Das heißt, du musst erstmal ein Kind hinkriegen, dass es wieder einen Schulabschluss hinkriegt. Ein Kind kann keinen Sport mehr ausführen, ein Kind hat Schmerzen, du bist als Elternteil mit, deine Frau dreht sich der Tagesablauf nur unter das schmerzverzerrte Kind. Wie kriege ich es gesund, wie komme ich damit zurecht? Das heißt, es wirkt sich auf das komplette Familienleben aus. Und jetzt heißt es, was für Möglichkeiten haben wir überhaupt? Und es gibt viele Dinge in unserem Gesundheitssystem, die funktionieren halt nicht so, dass man sagen kann, und wir haben wirklich in Deutschland im Verhältnis zu vielen, vielen anderen Ländern ein gutes Krankensystem. Es gibt viele Dinge, die werden nicht abgedeckt, weil es nicht ausreichend Ärzte zum Beispiel gibt für Kinder, die an Rheuma krank sind, weil du erstmal herausfinden musst, was ist Rheuma, wer hat Rheuma. Und in dem Zuge waren wir als Familie dann da gestanden, dass wir erst nach zwei Jahren eine Diagnose bekommen haben von unserem Kind. Dann war mal Ermüdungsbrüche diagnostiziert. Das heißt, ich bin in die Geschichte wenn ich jetzt sage reingewachsen, meine ich halt hineinentwickelt. Und Dann haben wir eine ganz rührende Frau gefunden, wie wir damals in Hamburg gelebt haben, die selbst zwei an Rheuma schwer erkrankte Kinder hat. Und diese Frau hat einen Rheuma-Kinderverein gegründet. Und das war wirklich sie, nur sie alleine. Und hat einfach versucht, wenn Menschen eine Erkrankung hatten, dass sie für sie Zeit hat, dass sie ihnen Beistand gibt, dass sie von den Erfahrungswerten, viele Kinder sind vom Schulausschluss betroffen, weil die haben teilweise Tobsuchtsanfälle während dem Unterricht, weil sie sich vor Schmerzen nicht mehr konzentrieren können und überreagieren. Stellt euch vor, ihr sitzt da und ihr habt Schmerzen und sollt euch konzentrieren. Ihr könnt nicht und könnt nicht folgen und werdet dann noch vorwurfsvoll angegangen, weil dein Gegenüber kann ja die Erkrankung nicht sehen. Das ist eine sehr heimtückische Krankheit und dabei hab ich dann nicht nur das Leid meines eigenen Sohnes, ich habe eine hohe Dankbarkeit empfunden und die Frau Benning hat uns auch wirklich geholfen, dann in der Schule zurechtzukommen. Sie hat uns bei die richtigen Ärzte zu finden geholfen. Sie hat uns erklärt, wie Therapiemaßnahmen ablaufen aus dem Erfahrungswert. Also sie hat uns sehr viel mitgenommen und dann war klar, du willst auch weitergeben und weiterhelfen, weil wir waren so glücklich und froh, dass unserem Kind geholfen werden konnte. Und wenn ich dann von helfen rede, dann reden wir 4 Jahre, bis er wieder einigermaßen sich bewegen konnte. Dann reden wir aber schon von 7, 8 Jahren, bis das mit der Schule alles einigermaßen hingehauen hat. Und dann bin ich hier mehr vom Rheuma Kinder e.V. geworden. Und dann haben wir wirklich ganz, ganz schnell Familienbesuch mit der Mannschaft, mit den Spielern, weil es oftmals darum geht, Kinder, die kein Selbstwertgefühl haben, die isoliert leben, die, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen sie auch ein Wertigkeitsgefühl und fühlen sich mitgenommen und beachtet. Ihnen Zeit zu schenken, durch Besuch, durch Gespräch, aber sie auch zu unterstützen, weil Kinder bettlägerig sind, weil sie nicht bewegen können, weil sie einen Computer brauchen, um über den Computer am Schulunterricht teilzunehmen von zu Hause. Dann brauchen sie einen Avatar, der in der Schule aufgestellt wird. Dann müssen sie die Gespräche führen mit der Schulleitung, mit den Lehrern, mit den Mitschülern und Schülerinnen und den Eltern, dass die es auch erlauben. Dann so ganz einfache Dinge wie ein Kinesiotape machen, das bei Bewegungseinschränkungen total schmerzeinschränkend wirken kann, das aber sich viele Familien gar nicht leisten können. Nur die Anreise, weil sie weit anreisen müssen, um einen Kinderarzt zu finden oder weil sie normalerweise monatelang gar keinen Arzttermin bekommen, haben wir dabei ein Netzwerk aufgebaut mit Ärzten, mit wirtschaftlichen Unterstützern, mit aber auch Zeit für die Menschen, aber auch letztendlich aufzuklären. Und ich bin dann auch sehr viel in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich gemerkt habe, so wie bei uns, man weiß ja teilweise gar nicht, dass sein Kind Rheuma hat. Was ist denn Rheuma? Wie drückt sich's denn aus? Und so bin ich mit reingekommen und bin mittlerweile wirklich total angetan, wie viele Menschen sich bereit erklären zu unterstützen. Und das wird ja nicht weniger an Menschen, die zu dir kommen. Und die Unterstützung heißt ja auch muss ja über eine Dauerhaftigkeit entstehen. Das heißt, wenn du Unterstützung in verschiedenen Bereichen bekommst und du bekommst sie einmal, bleibt ja das Kind oder der Erwachsene weiterhin krank und muss ja trotzdem eine Unterstützung weiterkommen. Das versuchen wir weiterhin auszuweiten und trotzdem versuchen wir, so sehe ich es halt für mich, ja. Es gibt ja ganz viele andere Kinder und Erwachsene, die Leid haben. Ich habe mich jetzt ein Stück weg durch meinen eigenen Sohn noch auf Kinder hinbewegt, hier die Kinderkrebsstiftung zu unterstützen, aber auch hier Kinder zu unterstützen, die im Heim leben, die sich gar nichts leisten können, die keine Zeit haben, also verschiedenartig mit reinzugehen. Und am Anfang, weil es ist ja nicht einfach, auch wenn du zum Beispiel in eine Kinderkrebsstation reingehst, wo ja dann wirklich ein schweres Leid ist, aber ich habe eins dabei für mich gelernt, ja, das, was ich eben beschrieben habe, dass wir diesen Menschen eine Kraft mitgeben können. Und man glaubt gar nicht, was ihn aus dem Zusammenleben, auf der Hilfe und oftmals sind es auch Dinge, die dich jetzt wie im Besuch von jemandem nichts kosten, die ihnen so helfen können, weil die Menschen dann auch einen Eigenantrieb wieder haben, weil sie ja oftmals auch in der Depression, in der Enttäuschung leben, was ja klar ist, wenn du schwer erkrankt bist.
Ja, du hast gerade gesagt, das war ja ein Prozess über viele Jahre eben auch bei deinem Sohn dann. Hat das den familiären Zusammenhalt dann auch nochmal wirklich so sehr gestärkt? Wie seid ihr dann auch durch diese Extremphasen gegangen? Weil ihr wart ja, glaube ich, erstmal auf der Suche nach der Diagnose und seid dann eben Schritt für Schritt vorangekommen.
Ne? Bei uns war es jetzt aus einer Seite nur etwas leichter, weil das Erkrankungsbild ist, mein Sohn hatte, ich habe mehrere Zeckenbisse, bin schwer Borreliose erkrankt und war selbst auch über Jahre hinweg mal raus gewesen und hat so ein ähnliches Verlaufsbild wie bei meinem Sohn gehabt. Und als das bei ihm entstanden ist, konnte ich aus der eigenen Erfahrung leichter mit ihm umgehen. Mit leichter meine ich, dann reagierst du ruhiger. Weil für dein Kind selbst ist es ja ganz extrem. Für deine Frau, die den ganzen Tag über nichts anderes mehr, da kommen ja die Ängste auch dazu, er schafft die Schule nicht, er wird nicht gesund. Wenn sie ein Kind haben, was über mehrere Stunden starken Schmerzen hat, dann muss ich vorstellen, dann geht es auch das Elternteil an verbal. Weil du kannst ja irgendwann mit der Situation, mit dem Stress nicht mehr umgehen. In dem Zusammenleben war es bei uns ein Stück weg einfacher, weil ich trotzdem da oft sehr, sehr ruhig und klar reagiert habe, weil ich es wusste und damit die Situation ein Stück weg entschärfen konnte. Aber in vielen Familien, es ist für Familien ist das so eine große Prüfung. Und ich habe dann wirklich auch etwas gemacht. Das war mit der Familientherapeutin, die uns dann halt gesagt hat, ihr Sohn mag wieder Fußball spielen, der mag mit seinem Papa auf dem Trainingsplatz Zeit verbringen. Da sitzen sie erstmal erschreckt da, weil sie haben ein Kind, das eigentlich nicht laufen kann. Und jetzt sagen die ihnen, und laufen bedeutet mehr Schmerz. Und die sagen aber doch, das ist wichtig. Und ich habe dann halt den Weg gewählt, dass ich damals in Hamburg, gab's beim HSV, gab es die Leistungsabteilung, es gab den Breitensport. Und dann bin ich wirklich zur Breitensportabteilung hin und habe gesagt, ich würde gerne die U12 trainieren. Die haben mich ja angeguckt wie ein Auto und haben mir gar nicht geglaubt, ja. Und dann sage ich, doch, ich mag die Mannschaft. Ich hätte nur eine einzige Bedingung, ja, dass mein Sohn im Tor spielen darf. Und quasi über diese soziale Integrationsstruktur im Verein. Das habe ich dann auch später bei anderen Kindern. Wir waren bei einem Kind gewesen, das war im Rollstuhl gesessen. Mittlerweile kann er sich super bewegen. Also es gibt ja auch medikamentöse Behandlungen, die den Kindern wieder helfen. Man kann es nicht heilen, aber man nennt es Remission, dass man so in die Einstellung bekommt. Dann hat man unter Einnahmen von Medikamenten trotzdem die Chance, dass ein Kind und dann ein heranwachsender Erwachsener ein gutes Leben führt. Und mit ihm bin ich hingegangen und habe gesagt, du kannst auch bei der Fußballmannschaft dabei sein als DJ. Und er war derjenige, der verantwortlich war für die Musik für das Team. Der ging rein, habe ich gesagt, wenn ihr so ins Training reingeht, ihr willst die Musik aufbauen, wenn ihr vom Spieltag seid, für die Ansprache in der Halbzeitpause, danach, wenn die Jungs reinkommen. Und so finden die Kinder dann, was ganz, ganz wichtig ist, auch einen Anschluss in eine Gruppe.
Was du auch gesagt hast, das Engagement wird ja auch seitens des Vereins und aber vor allem seitens der Spieler nicht nur angenommen, sondern so wie ich es ja in den vergangenen Jahren auch mitbekommen habe, dass sich die Spieler wirklich ganz bewusst dafür einsetzen, dabei zu sein, zum Beispiel beim Besuch auch auf Station. Kannst du das mal wiedergeben, wie sich das so entwickelt hat, weil das ja vielen gar nicht so bewusst ist, vielleicht auch im Umfeld, wie sehr sich die Jungs denn dann auch dafür interessieren und auch engagieren wollen?
Vorweg muss ich sagen, das war jetzt wirklich liegen- und mannschaftsunabhängig, die Unterstützung von den Spielern, wie sie sich eingebracht hat, was mir persönlich übrigens sehr viel gegeben hat, zu sehen, wie sozial die Jungs aufgestellt sind und wie sie sich engagieren. Und als ich hier Trainer geworden bin, war es ja zu Corona-Zeiten und dann waren die Spieler ein Stück weg isoliert. Und ich muss aber sagen, hier mit der Mannschaft, das war nochmal enorm außergewöhnlich, wie sich alle bereit waren, für Projekte einzubringen. Und wir haben hier zum Beispiel ein Projekt, da geht es um Kinder und Jugendliche, die misshandelt worden sind, die in einer Familiengruppe leben. Und nur mal so ein Beispiel, was für uns viele gar nicht nachvollziehbar ist, wo wir auch uns gar keine Gedanken drüber machen. Die haben kein Geld und die können sich keine Kleidung kaufen. Und ihr Kleidergeld, was sie bekommen, liegt zwischen 50 und 100 Euro. Das heißt, sie können sich maximal gebrauchte Kleidungsstücke kaufen. Und was ich dann hier davon erfahren habe und in die Mannschaft reingegangen sind, da war ich gerührt, wie die Spieler sich bereit erklärt haben. Ich hatte die Idee gehabt, oder wir hatten die Idee gehabt, dass wir die Kinder nehmen, so eine Gruppe mit 10, 12 Kindern, und wir kleiden jedes Kind ein. Und wir verbringen einen schönen Tag mit ihm. Und als wir mit dem Vorschlag an die Mannschaft herangetreten sind, war die Unterstützung überwältigend. Und die Jungs sind mitgekommen. Und sie haben auch etwas gemacht, was ganz wichtig ist, ihre Freundin, Frauen und auch Kinder mitgebracht. Weil wenn du mit den Mädchen dann einkaufen gehst, jemand, der es nicht gewohnt war, hat ja erstmal eine Berührungsangst, sich was zu kaufen. Aber als er es dann sich gelöst hat, und ich habe dann einfach zum Beispiel meine Tochter genommen, bei 3, 4 Mädchen, die ist mit ihnen in Douglas rein, die haben sich geschminkt, dann hat sie einfach die Sachen in den Korb rein, ist hin und hat bezahlt. Und das war, die Mädchen haben sich gar nicht getraut. Und dann haben wir einen wundervollen Tag vollbracht, auch die Kinder ins Stadion zum Spiel eingeladen, weil sie vorher gar nie im Stadion waren, ein Ablauf. Und so gibt es ganz viele Projekte von den Spielern, von der Mannschaft, vom Verein, die mittlerweile unterstützt werden. Und etwas, was ich wirklich toll finde und was einen auch rührt, weil es zeigt, wie viel Sozialität hier stattfindet. Und es geht jetzt gar nicht so sehr um den Verein, es geht aber um den Fußball, weil du viele Menschen zusammenbringst. Und wenn du viele Menschen zusammenbringst, dann hast du auch die Chance, vielen etwas zu erzählen und diese Kraft zu nutzen von den Leuten, der Unterstützung. Und das kann total individuell sein. Ich habe ja eben auch erzählt, es gibt auch Menschen, zum Beispiel, die brauchen Hilfe, dass man für sie einkaufen geht. Auch das ist eine Hilfestellung. Oder bei Kindern, die Nachhilfeunterricht benötigen. Ein ganz, ganz wichtiges, entscheidendes Thema bei sozial benachteiligten Kindern, dass sie über die Bildung unterstützt werden. Sei es, dass man sie selbst mit hilft zu unterrichten oder dass man es wirtschaftlich unterstützt. Und da haben wir hier wirklich mittlerweile viele Menschen, die uns unterstützen. Aber ich kann an alle, die so hören, wirklich nur sagen, da gibt es nicht irgendwie genug, weil es gibt ganz viele Bereiche, wenn wir darüber nachdenken, wo wir alle öfter mal eine Hilfestellung notwendig haben. Und wenn wir die bereit sind, uns gegenseitig zu geben, dann können wir wirklich das Zusammenleben für viele erleichtern.
Das ist sehr, sehr schön zu hören und wäre eigentlich auch schon das schöne Schlusswort. Allerdings haben wir noch eine kleine Nachspielzeit vorbereitet. Wir haben bei uns im Podcast immer eine Kurzpassrunde, die wir gerne einführen wollen. Das heißt, 5 Fragen zum Abschluss nochmal und damit würden wir jetzt direkt einmal loslegen. Trainer, welches versteckte Talent hast du denn?
Ein verstecktes Talent, boah, fällt mir auf Anhieb, muss ich zugeben, gar nichts ein. Das, was mir nur andere schildern, ist, dass ich eher ruhig, gelassen und bedacht auf extreme Situationen reagiere.
Dann, welche Schlagzeile möchtest du mal gerne über dich lesen?
Ihr merkt schon, dass ich sehr, sehr lange überlege. Wirklich eine Schlagzeile könnte sein, dass ich mich zurückziehe, mit meiner Familie zusammenlebe und Zeit verbringe. Aber zur Wahrheit gehört auch, ich würde auch gerne die Headline erleben, dass wir eine herausragende Saison gespielt haben.
Klingt beides gut. Das erste wird natürlich noch ein bisschen länger auf sich warten müssen.
Ja.
Dann dein Lieblingsstadion neben und nach der eröffneten Arena.
Gibt nicht das Lieblingsstadion daneben, sondern es gibt ganz viele tolle Arenen in Deutschland. Also hier das Stadion bei uns wirklich, weil es in der Atmosphäre, in der Lautstärke so außergewöhnlich ist, was ja auch ganz, ganz viele bestätigen, wenn sie herkommen. Und wenn wir auswärts spielen, gibt es total in viele interessante Stadien. Und ich glaube, viele der Menschen hier freuen sich momentan, dass wir jetzt nach Köln reisen, weil dieses Stadion auch für viele nochmal etwas Neues sein wird. Aber insgesamt in der Welt gibt es so viele interessante Fußballstadien, dass ich nicht eins favorisieren möchte.
Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Ist eigentlich der Stadtgarten, weil ich sehr naturverbunden bin. Und wenn ich ehrlich bin, und an der Elbe, aber der ist mir eher seltener gegeben, weil ich gehe gerne mit den Hunden spazieren, aber meine Hunde leben bei meiner Familie und wenn die am Wochenende kommen, ist das gar nicht ganz so leicht, weil da meistens Spieltag ist. Aber da ist schon ein Bereich, wo ich mich sehr gerne aufhalte und ich muss auch sagen, ich finde auch den Bereich um den Dom sehr schön.
Und abschließend eine Theorie, die ganz spannend ist. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz. Was würdest du darauf sehen wollen?
Da würde ich gerne daraus sehen wollen, dass die Magdeburger Menschen die Kinder unterstützen in ihrer Weiterbildung in der Kindervorstufe mit AGs und auch diese in den Schulunterrichten weiter fortführen.
Das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Trainer. für das intensive Gespräch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an alle Zuhörer. Das war die erste Folge von Einmal Immer, der FCM-Podcast. Mein Name ist Manuel Holscher und wir hören uns in knapp 2 Wochen wieder, wenn der nächste Gast dabei ist. Und die abschließenden Worte wie immer, Trainer, gehören dir.
Ja, es hat Spaß gemacht, wirklich mit dir sich auszutauschen und auch die Themenvielfalt, die wir ausarbeiten durften. Ich möchte aber gerne wirklich hier allen Zuhörern viel Spaß beim Zuhören wünschen und freue mich auf das Feedback und vielleicht sehen wir uns im Stadion bald wieder. Ciao.
Einmal. Immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.